Missing Link Original.
Herzlich willkommen bei Hangweiler und Palfrader, dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten. Na, ist dann. Herzlich willkommen bei Hangweiler und Palfrader, heute mit einem besonderen Gast.
Florian Klenkester, vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Hallo. Ich fand es irgendwie so schmeichelhaft an.
Natürlich.
Wir bleiben schmeichelhaft.
Wir sind immer schmeichelhaft.
Wir laden ja nur ein, wen wir mögen.
Richtig, oder interessant finden.
Ja, und oder beides.
Und oder manchmal sympathisch, beides. Manchmal alles ja. Auf einmal. Und das trifft bei dir zu, Florian.
Aber heute ist Florian Klenk zu Gast.
Ja, halt, mach mal eine Ausnahme von diesem Prinzip. Da laden wir mal ein richtiges Arschloch ein.
Schöner Einstieg.
Gut.
Du wirst wahrscheinlich vom einen oder anderen doch auch als Arschloch wahrgenommen werden, vor allem Leute, die du quasi entzaubert hast.
Wie ist denn das so? Weil wir können uns das nicht vorstellen.
Es gibt ja Leute, die nicht gut auf dich zu sprechen sind.
Na, es ist lustig, weil Leute, über die du total hart berichtest, oft kommen und dann sagen, eigentlich war das eh okay.
Ja.
Und Leute, denen du aber gar nichts tust, flämen dich als Arschloch.
Wirklich?
Also Felix Baumgartner zum Beispiel, den kenne ich überhaupt nicht. Ist der.
Ja, ich kann mich erinnern.
Der ist runtergesprungen da von diesem Tableau.
Dessen Rekord überboten wurde von einem Pensionisten. Kennst du die Geschichte?
Ja, natürlich.
Das ist total lustig, oder?
Ich habe das zum Thema gemacht.
Das ist total super, dass irgendein Pensionist da bekommt viel höher.
Aber auch für die Kachelfirma oder privat?
Nein, privat für Google, oder? Google, glaube ich. Oder
nein, er war vor seiner Pensionierung, hat er bei Google gearbeitet.
Und der ist irgendwie besessen von mir. Also der sitzt irgendwie in seinem Schloss in der Schweiz oder wo er immer wohnt und muss immer schimpfen, dass ich ein Trottel bin. Und dann habe ich einmal geklagt, weil er gesagt hat, ich bin eine Pharmahure. Und das finde ich geht irgendwie zu weit. Und dann hat er spenden müssen.
Ja.
Was hat dich gestört? Pharma oder Hure?
Hure.
Hure, ja. Okay. Gut. Jetzt muss man vielleicht für Leute, für die zwei, drei,
oder vielleicht die Kombination der beiden Worte. Starker Einstieg auf jeden Fall.
Vielleicht muss man erklären, wer Felix Baumgartner ist.
Nein, jetzt muss man mal erklären, wer Florian Klenk ist.
Genau, fangen wir damit an.
Weil es gibt vielleicht zwei oder drei Leute, die das nicht wissen. Chefredakteur des Falter, investigativer Journalist. Du hast deine Karriere beim Falter begonnen. Stimmt das so?
Nein, beim Kurier.
Beim Kurier. Beim Falter hast du angeheuert als
Jusstudent.
Als Jusstudent. Während deines Studiums noch, das du ja dann abgeschlossen hast, du bist ja der Dr. Florian Klenk, eine Karriere als
Student.
Nein,
ich wollte es bei Gericht nicht. Ich war Rechtspraktikant und hatte ein froschgrünes Hemd an, so ein bisschen eben noch Gift, also so eine Farbe, so wie dieses Ding da.
Ja,
also
Audio-Medium,
dieser,
ja.
Dieses Audio-Medium da. Mir ist ja wurscht, also dieser grüne Untersetzer, grün, also so froschgrün, oder? Wie würdet ihr das bezeichnen?
Froschgrün,
gell? Also so ein schieres Froschgrün. Ein Hemd in dieser Farbe und hatte lange Haare und so wirklich lange Haare und war Schriftführer in einer Verhandlung gegen einen Dieb. Und ich war ein guter Schriftführer, ich war ein guter Student und es kommt bei der Tür herein Hofrat Paul Weiser. Die älteren Zuhörer wissen noch, wer Hofrat Paul Weiser war. Der war nämlich der Richter von Peter Michael Lingens.
Ah.
Ja, der den Lingens freigesprochen hat. Und ich glaube, er war auch entweder im Lines-Prozess oder im Weinskandal.
Lines waren die Mörderschwestern, oder?
Ja. Er hat noch irgendeinen berühmten Fall gehabt. Mhm. Ja, so ungefähr gefühlt 1,30 groß.
Also in etwa so groß wie ich.
So einen Peter Rapp-Bart.
Ja.
Gott hab ihn selig, heute ist Peter Rapp verstorben übrigens.
Ja.
Und er kam rein und hat gesagt, der Kollege ist für den Richterdienst nicht geeignet. Weil was sollen Sie den Bücher denken, wenn Sie einen Typen sehen, der so ausschaut wie Sie?
Damit war deine juristische Karriere.
Und das ist
Karriere.
Die berühmte Kränkung, die jeder Mensch einmal im Leben braucht, um dann erfolgreich durchzustarten. Und man sagt, gut, du, ich sag's jetzt nicht, dir zeige ich es noch. Weil ich war wirklich ein guter Student, top 1% habe ich bekommen für mein Auslandsding. War auch im Gericht sehr gut, nur meine Frisur und mein Hemd hat irgendwie nicht gepasst.
Und Anwalt zu werden wäre keine Option geworden?
Oh ja, ich wollte nicht wirklich Richter werden, aber ich habe mir gedacht, vielleicht doch. Das war eigentlich schon ein interessanter Job. Und dann wollte ich eigentlich Anwalt werden, Strafverteidiger, aber das war mir dann irgendwie ein bisschen zu fad. Weil du musst irgendwie dauernd Leute verteidigen.
Ja, Entschuldigung, ich stelle mir das genau umgekehrt vor, dass das total interessant wäre, ununterbrochen neue Leute.
Du musst 30 Jahre Karl-Heinz Kasser verteidigen. Findest du
das
spannend?
Ja, das ist sicher zart. Aber so, wenn du es so wie Astrid Wagner oder so anlegst und der halt einfach die ganzen crazy Wahnsinnigen irgendwie raus. Musst du mich dann juristisch beraten, also, um man das so sagen kann.
Gut, und dann habe ich für den Kurier Gerichtsreportagen geschrieben.
Mhm.
Vom Gerichtsjahr gleich aus. Bin gesessen beim Gerichtsjahr, habe die Fälle gesehen, aber dann machst du sie eigentlich gut, da schreibe ich drüber und habe es dem Kurier vercheckt. Und da waren zwei Leute, ursprünglich haben sie mich zu den Polizeireportern gesetzt. Das waren so schnurrbärtige Männer, die, ich weiß nicht, ob sie noch Polizeifunk gehört haben, aber so gefühlsmäßig immer mit der Polizei verhabert, weil sie halt die Geschichten gebraucht haben von der Polizei. Damals gab es halt noch keinen Twitter, wo die Polizei Presseaussendungen verteilt hat.
Mhm.
Und die Schnurrbärtigen, die waren immer verhabert mit der Kieberei. Und das ist mir schon damals leicht am Arsch gegangen, weil ich mir gedacht habe, wir sollen ja eigentlich nicht verhabert sein mit der Kieberei, sondern über die Kieberei schreiben. Und dann gab es zwei Vollbärtige, Peter Pieser und Ricardo Peierl.
Ja, kann ich mich
erinnern. Das waren die berühmten Gerichtsreporter des Kurier. Die saßen dann in seinem Zimmer und die haben gesagt, guck die her da, nimm der Jackel, setz die her und geh aufs Gericht. Da habe ich gedacht, gut, das mache ich. Und bin in eine Verhandlung gegangen, wo der Beschuldigte, der heutige Rabenhofdirektor Thomas Kratzer war, der nämlich angeklagt wurde wegen
Herabwürdigung religiöser Lehren. Ja.
Und er kann sich heute noch erinnern, dass ich da drin gesessen bin, weil er nämlich mit seiner Gruppe Habsburg Recycling ein Stück aufgeführt hat, wo sie irgendwie die Mutter Gottes geschändet haben oder so ähnlich. Und der wurde tatsächlich angeklagt wegen Herabwürdigung religiöser Lehren und auch verurteilt. Und da gab es einen Gerichtsgutachter, der festgestellt hat, dass Gott in diesem Stück herabgewürdigt wird und seine Lehre. Und über das wäre eine Geschichte geschrieben und dann hat der Pieser gesagt, jetzt bist du einer von uns. Und die Gerichtsreporter haben anders funktioniert, weil die haben sich nicht verhabern müssen mit den Richtern, weil die Gerichtsverhandlungen waren eh öffentlich, da brauchst du halt niemanden zum Verhabern. Mhm. Und da war immer so ein Gatter, da vorne war das Gericht, da war der Richter, der Ankläger und der Verteidiger. Und die haben da eigentlich davon die Geschichte erzählt. Also du musstest auch nicht wahnsinnig viel recherchieren. Du hast dich halt nur hinsetzen müssen und ein bisschen nachher das schön aufschreiben.
Das heißt, wenn man Jus-Student ist und sich denkt, das ist alles zu mühsam, wenn man Journalist werden will und sich denkt, das ist alles zu mühsam, Gerichtsreporter werden.
Gerichtsreporter, es gibt viel zu wenig gute Gerichtsreporter.
Wir haben da eher Nachwuchsprobleme in echt, gell?
Ja, tatsächlich sind die Gerichtsreporter, die heute tätig sind, bis auf den Kollegen vom Standard, weil der frühere Gerichtsreporter war, wie du weißt, Daniel Glattauer.
Ja.
Ja. Die Gerichtsreporter sind lustigerweise seit 40 Jahren Gerichtsreporter. Also Manfred Sebe der Presse ist seit ich praktisch auf der Welt bin Gerichtsreporter. Der Kollege von der APA ist, seit ich auf der Welt bin, Gerichtsreporter. Der Peter Grotter von der Kronenzeitung war immer ein ganzes Leben Gerichtsreporter. Auch der Perl war bis zur Pensionierung Gerichtsreporter.
Das ist ein Lebensjob.
Das ist ganz ein eigenes Genre. Das sind Leute, die wirklich ihr ganzes Leben zu Gericht gehen und eigentlich gute Sachen machen. Die sind gar nicht schlecht.
Ein Tipp an die jüngeren Zuhörer.
Tatsächlich, ich finde ja statt Praktikum.
Wer soll das sein? Wer soll das sein?
Naja, das sind die aufwärts
hören von uns, Robert. Okay. Also stimmt, natürlich. Wenn wir mal einen Popstar einladen.
Wie ist es dann weitergegangen? Vom Kurier bist du dann irgendwann einmal zum Falter?
Ich bin dann beim Gerichtsjahr, habe ich zwei Exkursionen gemacht, drei Exkursionen. Eine ins Graue Haus, ins Landesgericht für Strafsachen, weil ich mein Bezirksgericht, das ist so ein bisschen dahinter.
Mhm.
Und dann hat man mich durchs Graue Haus geführt. Und das Graue Haus war eine Kleinstadt in Grau. Das ist wirklich wenn man sich das von Google Maps oben anschaut, dann siehst du ja so Höfe und da sind 1000 Häftlinge und 1000 Beamte, also eine Stadt mit 2000 Einwohnern, so wie Oberwölz oder glaube ich, hat ungefähr so viel. Das ist die kleinste Stadt Österreichs. Ich habe mich vorbereitet für die
Sendung. Fun Fact.
Google mal Oberwölz.
Jamie,
ich glaube, da ist einer.
Wir erfüllen den Bildungsauftrag.
Genau. Ja, wirklich.
Oberwölz, wie viel Einwohner?
Ohne, dass wir irgendwelche.
Also gut, jedenfalls eine Kleinstadt und mich war so fasziniert, weil du fährst auf der Zweierlinie oder auf der Universitätsstraße und da siehst du halt dieses graue Haus, das irgendwie eigentlich unscheinbar, wenn es dir nicht auffällt, wird es dir eigentlich nicht auffallen, diese Burg. Und dahinter ist aber wirklich ein Hades. Das ist wirklich ein unglaubliches Ding gewesen. Und da bin ich durchgeführt worden. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass es dort Gitterkäfige gab, die ausgeschaut haben wie so Särge aus Eisen, geschmiedet in der Anstaltsschlosserei. Und da drinnen haben sie renitente Häftlinge noch eingesperrt. Und ich wusste aber schon damals aus einem Profilartikel, dass das Internationale Komitee gegen die Verhütung, für die Verhütung der Folter gesagt hat, das dürft ihr nicht verwenden, das ist menschenrechtswidrig. Die sind aber immer noch dort gestanden. Und dann habe ich gesehen, da gibt es Moscheen und Synagogen und Kirchen und Bäckereien und Fleischereien und Sportplätze und Psychologen und Seelsorger. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine Stadt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe eine Reportage geschrieben, die hieß Kleinstadt im Grau. Und die hat der Armin Thurnherr gelesen. Und ich hatte so eine kleine Kolumne im Falter. Recht braucht Kolumne, hat die geheißen. Und dann hat er gesagt, willst du nicht bei uns anfangen? Dann habe ich gesagt, gut, fange ich an. Und die zweite Exkursion war auf die Gerichtsmedizin. Da habe ich einen jungen, damals 41-jährigen Professor kennengelernt, Christian Reiter, der gestanden ist vor einer Vitrine mit in Alkohol gelegten Penissen. Das wird dir jetzt gefallen, glaube ich, Robert. Gemächte.
Das ist was für dich, Robert. Das ist genau right down your alley.
Und in dieser, was? Genau. Und
was redest du?
Die Gerichtsmedizinische Sammlung der Universität Wien. Und dort steht eine Vitrine und in der Vitrine in so kleinen Glaszylindern abgeschnittene Gemächte. Und ich weiß noch genau, dass auf einem Gemächt gestanden ist der sanfte Toni.
Was ist da gestanden?
Der sanfte Toni. Auf einem anderen Gemächt stand nur für Damen, auf einem dritten stand für Kathi und auf einem anderen war ein Schweinsborstenanhänger, so ein Piercing. Und es waren Penisse, die noch bis in die 70er Jahre gesammelt wurden von den Gerichtsmedizinern. Und ich bin dort gestanden und der Reiter hat erklärt, dass eben Tätowierungen wichtig sind für die Identifizierung von Toten. Und dass man die damals anhand ihrer Tätowierungen identifiziert hat. Man hat gefragt, wer kennt den sanften Toni? Wo ist die Kathi? Vermisst ihren Mann? Und weil diese Objekte aber so schön waren, der Professor Reiter hat damals gesagt, dass ihn das an Hinterglasmalerei erinnert und an Deckerl mit Kreuzstich und an Bauernmalerei, weil diese Tätowierungen einfach eine gewisse ethnografische Schönheit hatten, haben die Gerichtsmediziner gesagt, bevor wir das jetzt in Sorg hauen oder entsorgen, sammeln wir das. Und das kann man sich nicht anschauen, weil es ist nur für die Mediziner.
Muss man da nicht einverstanden
sein? Und darüber habe ich jetzt
sein?
Ein Buch geschrieben.
Ich
das Lustige ist,
dass dieses
Gericht, ja, und darum würde ich sagen, anstatt an Journalistenschulen zu gehen, sollten junge Journalisten Gerichtsjahr machen, weil tatsächlich haben mich diese paar Wochen unglaublich geprägt, weil ich nicht nur aufgrund der Demütigung dieses Richters dann Journalist geworden bin, sondern auch wirklich ein paar Institutionen bereistern, die mich bis heute faszinieren.
Ja. Ich bin gerade sprachlos, tut mir leid.
1001 Einwohner in Oberwölz hat
deine Macht.
Oberwölz-Stadt. Also doppelt Oberwölz leben im Grauenhaus. Aber die Häftlinge sind sozusagen die Bewohner von Oberwölz.
Die werden sich bedanken, wenn dann nur strohig um uns rumrennen.
Und sie haben das Stadtrecht, Oberwölz.
Das heißt, du hast dich dann vom Kolumnisten bist mittlerweile Mitbesitzer.
Vom Kolumnisten zum Chefredakteur hochgearbeitet. Das ist wie Tellerwäscher.
Aber nicht Millionär.
Auch Mitbesitzer, oder habe ich das?
Ja, 10%.
10%, schon. Und ihr seid einer der wenigen Zeitschriften, die auch erfolgreich sind, die steigende Abozahlen hat. Also gegen den Trend.
Standard wächst.
Der Standard, ja. Okay. Was war dein persönlich größter Erfolg als investigativer Journalist? Wo sagst du, das ist die schönste Trophäe, die ich da...
Die wichtigste Geschichte oder der schönste Erfolg?
Beides.
Vielleicht, die wichtigste Geschichte war tatsächlich, jetzt wird es ein bisschen ernst, nicht mehr so lustig, die wichtigste Geschichte war tatsächlich der Fall des Sebane Wagwe. Das war so der österreichische George Floyd-Fall. Das war ein, wenn ihr euch erinnert, sehe ich gleich da ums Eck und in Marokkanergasse ein... aus Mauretanien ist er gekommen, Physiker, der in einer Psychose von der Polizei da draußen am Stadtpark so fest am Boden gedrückt wurde, dass er erstickt ist. Und das hat ein Passant gefilmt und ich bin damals ausgerückt, um zu recherchieren, was mit dem passiert ist und habe diesen Passanten rausgeläutet am Heumarkt, weil man dachte, damals hat es noch keine Handys gegeben, es war 2003. Und haben wir gedacht, vielleicht hat es irgendwer gesehen und bin halt so Glockelpartie, wie so ein, vorher hat man gesagt, wie so ein Witwenschüttler, bin ich halt, haben wir mal angeläutet und habe gesagt, habt ihr was gesehen? Und einer hat gesagt, ich habe es nicht nur gesehen, ich habe es auch gefilmt und Sie können es sich anschauen. Und dann haben wir ein Video gesehen, das aber eigentlich total unspektakulär war, weil du hast auf dem Video eigentlich nur gesehen, dass dieser Sebanee Wagoe da am Boden liegt und die Polizei den irgendwie festhält und es passiert eigentlich nichts, sondern die stehen da so auf dem drauf. Und in der Kronenzeitung hat damals der Klaus Bandi geschrieben, es ist ja nichts zu sehen, was regt sich auf. Und Elfriede Jelinek hat dann geschrieben, man sieht das Nichtstun. Und das war eigentlich eine für mich so wichtige Erfahrung, weil du eigentlich zuerst recherchieren musst, was die Kiewerer machen müssten und was sie unterlassen haben. Und der Fall hat dazu geführt, dass nicht nur die Polizisten verurteilt wurden und der Notarzt, der nichts gemacht hat, weil der ist erstickt dort, sondern dass dieses Video mittlerweile in der Polizeischulung verwendet wird. Und alle Polizeischüler, die hier in der Marokkanergasse, wo wir gerade sitzen, müssen, wenn sie Polizisten werden, in einem Turnsaal ein paar Runden rennen und dann legt man ihnen so einen Sandsack auf den Bauch, damit sie auf den Rücken, damit sie merken, wie das ist, wenn man außer Atem ist und den sogenannten lagebedingten Erstickungstod erleiden könnten.
Wow.
Die Geschichte war für mich wichtig. Die ist jetzt 20 Jahre her. Die ist wichtig.
Hat am vielleicht schönsten Leben war, gerettet.
Weiß ich nicht.
Nö, also, denke ich schon. Also wenn jetzt Polizisten vielleicht darauf hingewiesen werden, passt mal auf, das könnte passieren.
Die für mich schönste Geschichte war die von Christian Bachler, die sozusagen der Bauer und der Bobo, das war für mich die wichtigste Geschichte gesellschaftspolitisch, weil es halt eine wirklich ganz lang angelegte Gesellschaftsreportage war über den Alltag von einem Bergbauern. Er lebt eigentlich heute ein österreichischer Bergbauer. Und das war sozusagen dann auch der Film mit dem Kurt Langbein. Und das Buch, so eine Art österreichische Heimat, Heimatjournalismus oder Ibiza-Affäre war natürlich das Schönste. Aber die haben nicht ich aufgedeckt, das waren die Kollegen von der Süddeutschen, die mich aber, wie ich eh schon immer beim Florian sage, die mich als so eine Art Translationswissenschaftler beigezogen haben, weil sie halt das, was auf dem Video gesprochen wird, nicht verstehen.
Wirklich, nee, das war deine Aufgabe.
Dass naja klar, die haben ein Video und die haben das nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich
nicht ganz verstanden. Dass der Bastian damit nichts anfangen können.
Was siehst du da drauf, diese Mischung aus Moonlight, John le Carré, Quentin Tarantino und Parlaments TV. Ne? So, und das war Ibiza, das war natürlich ein schönes Geschenk der Süddeutschen,
ich kann mich die mich dabei genommen haben. Ich kann mich erinnern, da bist du in die Garderobe des Rabenhof-Theaters gekommen. Und hast dem Kollegen Schäuber, Maurer und meiner Wenigkeit erzählt, dass dir ein Video angeboten wurde. Und ich kann mich noch erinnern, wo du beschrieben hast, was da drin vorkommen soll. Und ich sagte, vergiss das, da will dich jemand legen. Nein. Ich habe dir dringend abgeraten. Ich sagte, lass die
wirklich? Finger. Robert Palfreder hat gesagt, Ibiza-Video, nein,
er hat die Geschichte jetzt ein bisschen zugespitzt.
Ja.
Es war tatsächlich nicht ein Video, das uns angeboten wurde, sondern war es ein Video? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war wesentlich länger davor, hat jemand mit uns Kontakt aufgenommen über 5 Kanäle und hat gesagt,
Fotos und
er hat gesagt, Material, dass der Strache Drogen nehme. Ne? Und jemand dachte, ja, okay.
Was ist ja dann nicht wahr, ne?
Die 700. Geschichte, dass der Strache Drogen nimmt. Ja. Und ich sag, gut, okay, kommen Sie halt zu uns und so. Und dann gab es eine Zeit lang eben Versuche, dass das Geld gezahlt wird dafür. Wir zahlen aber nicht, erstens, wenn wir kein Geld haben und zweitens, wenn wir keinen Scheckbuchjournalismus haben. Und dann kam eben die Süddeutsche, die das Video bekommen hat und hat halt sozusagen einen österreichischen Verbindungsjournalisten gebraucht, der halt mit ihnen das
übersetzt. Der übersetzt, was die da sagen.
Übersetzt. Nein, es ging ins natürlich auch darum.
Natürlich, wer ist wer und ist wie wer funktioniert und das
wer
alles.
Wer sind die ganzen Leute und so. Ne? Und sie wollten halt auch eine österreichische, sozusagen ein österreichisches Medium haben. Das war ein schönes Geschenk, so wie die Panama Papers.
Ein schönes Geschenk war auch, dass zwei Polizisten...
Also den Obermeiers, die mag ich da wirklich nennen, den Bastian und den Frederik Obermeier, denen habe ich wirklich viel zu verdanken und denen muss ich auch danken, weil die mich zweimal sozusagen bei großen Recherchen mit an Bord genommen haben. Und die schätze ich über alle Massen. Also mein Leben wäre wahrscheinlich auch anders
verlaufen. Bussi geht raus an Paper Trail.
Bussi geht an Paper Trail.
Gut.
Jetzt tun sie allerdings mit dem Standard die Kooperation.
Ja, Wahnsinn, geil, was das wieder soll.
Man sieht.
So.
Die Eifersüchteleien zwischen den investigativen Journalisten, wer die besseren Skandale aufdeckt, das gefällt mir besonders.
Nein, im Gegenteil, ich bin ja traurig, dass sie nicht mit uns kooperieren.
Ja.
Ich anerkenne ja die Kollegen vom Standard.
Jetzt können deine schärfsten Kritiker dir nicht vorwerfen, dass du uneitel bist.
Ja, das ist ein bisschen billig, das sagt man immer. Ne? Du bist auch eitel und du auch.
Ja, ja, aber also, das hilft so das nicht, natürlich, aber hilft das nicht wahnsinnig dabei, deine unfassbare Präsenz auf Social Media? Du bist ja wahnsinnig umtriebig. Du bist in nahezu jedem Medium vertreten. Du aber auch, ne? Nicht in der Konsequenz. Ich bin nicht so fleißig wie du. Also das,
du bist der Kaiser, du bist auf der Bühne, du schreibst ein Buch, du machst einen Podcast mit irgendwelchen Gästen.
Ja, das meine ich gar nicht. Ich meine eher, dass du die Kanäle, die du zur Verfügung hast, wahnsinnig professionell und wahnsinnig intensiv bespielst. Also ich finde das immer überraschend, mit welcher Akribie du das auch betreibst. Also ich finde das ernsthaft, das ist ein Kompliment. Ich finde das großartig. Es muss wahnsinnig zeitintensiv sein.
Nein, überhaupt nicht, weil du ja das Wissen eh hast aus dem normalen Job und die Kunst ist halt, das zu verdichten. So, und ich fahre viel Zug, dass man immer fahrt.
Okay.
Oder fahrt, also wo halt andere im Auto sitzen und Ö3 hören, sitze ich halt im Zug und dann schreibe ich halt einen kleinen Tweet. Oder, also twittern tue ich ja nicht mehr. Plus kein. Aber das ist ein bisschen fad, das Plus kein. Ich mache jetzt ein bisschen mehr so auf Instagram. Das gefällt mir besser mit dem
Bildern. Ist das nicht aufgegangen mit Blue Sky? Ich habe es nur so mit einem halben Auge ein bisschen verfolgt.
Oh ja, es sind 40.000 Follower.
Okay, ja gut, aber auf der anderen Seite.
Aber ich mag Instagram derzeit ganz gern, weil das ist nicht so aggressiv und nicht so böse.
Was mich ein wenig jetzt überrascht hat, als du deine Lieblingserfolge aufgezählt hast, dass da etwas gefehlt hat, wo ich mir gedacht habe, das kommt als allererstes.
Der Krasser.
Genau.
Der Krasser ist eher so ein Lifetime-Project gewesen. Der war mir jetzt, erst einmal habe ich ja den Krasser nicht aufgedeckt. Ich habe zwar den Krasser als erster gerochen, im 2003er Jahr, als es um einen Rechnungshofbericht ging, um seine Beraterkosten. Und da habe ich gemerkt, dass er den Herrn Maischberger und den Herrn Ohek und den Herrn Blech immer wieder versorgt mit staatlichen Aufträgen für private Geschichten. Also es war schon in die Richtung. Aber den Krasser aufgedeckt hat eigentlich der Finanzvorstand der Immofinanz oder der Constantia Privatbank, der Herr Thornton, der ja ausgesagt hat, dass das Scheinrechnungen waren, diese Provisionen von der Burg, vom Burgverkauf. Und das hat aufgedeckt der Kollege Kit Möchel im Wirtschaftsblatt und der Ashwin Schalkulka im Format. Die haben es zwar, der Kit Möchel hat es ein bisschen vergraben in einer Geschichte, hat das nicht so richtig die Bombe. Er hat zwar die Bombe gehabt, aber es ist nicht so wirklich explodiert. Aber der es wirklich als erster gehabt hat, war der Ashwin Schalkulka. Der das erste groß berichtet. Und wir sind dann eingestiegen. Also ich bin eigentlich vorher beim Krasser gewesen mit der Homepage-Affäre und mit diesen Beraterkosten und diese Netzwerke.
Ach stimmt, die Homepage, mein Gott,
das war meine Geschichte, das habe ich gemacht. Aber die eigentliche Krasser-Affäre war damals hauptsächlich im Format. Der Kollege Redl hat dann das Interview mit dem Rambrecht gemacht, der jetzt wieder beim Profil ist, der zeitlang bei uns war. Und die Graber hat relativ viel gemacht. Das war eigentlich ich habe die Stiftungen gemacht, die ich durch Bluff enthüllt habe. Ich hoffe, der eine, der hört nie zu. Habe ich dir erzählt?
Hast du mir erzählt, aber unseren Höhen.
Eine kleine Schnurre aus dem Leben.
Ja, ich finde es großartig.
Ich bin einmal es gibt ja die beliebte Recherchemethode des Bluffs. Bluff, wie sagt man?
Bluff.
Und ich bin irgendwann mal zwischen einer Sendung zum Verteidiger vom Krasser gegangen und habe gesagt, na, jetzt hat er die Finanz auch noch Stiftungen entdeckt, wo irgendwie...
Nein!
Und er hat gesagt, wieso warst du denn das schon wieder? Und ich habe überhaupt nichts gewusst und wodurch das...
Bist du deppert?
Und er hat gesagt, naja, in Liechtenstein, oder? Das habe ich so herumgeraten. Er hat gesagt, ja, wieso warst du das? Und dann sagt, naja, das steht in die Akten.
Unfassbar.
Und dann habe ich ja in der Sendung gesagt, ja, und jetzt ermittelt ja auch die Finanz wegen Stiftungen in Liechtenstein, wie der eine das sicher bestätigen kann. Und dann war das live auf Sendung und kurz darauf hat die APA eben eine Meldung gemacht, Finanz ermittelt wegen Stiftungen in Liechtenstein. Und ich habe aber noch nichts gewusst. Ich war nur gerade, wenn er das hört, jetzt in der Gefängniszelle den Podcast wieder böse werden.
Der hat sicher
aber was ich veröffentlicht habe und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir waren ja noch beide jung, das waren natürlich die Protokolle.
Ja, genau.
Es war sozusagen, die Kollegen haben das zuerst alles gehabt, diese Schmiergeldgeschichten, aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute irgendwie das Interesse verloren haben und ich glaube, der Thomas Maurer hat das einmal sehr schön formuliert, Sie haben auf den Fall geschaut, wie im Chemieunterricht auf so eine Formel-Tabelle und dass du dachtest, ja, irgendwas wird das schon sein, aber ich verstehe es nicht ganz. Und durch die Telefonprotokolle, glaube ich, haben es die Leute verstanden. Dank dir.
So kennt
du
ihr
hast
euch,
einfach
oder?
Den Blech.
Ja, ist so das die Kennenlerngeschichte?
So haben wir es kennengelernt.
Also, wir einander kennen.
Also die Wahrheit war, dass ich war auf der Rax oder in der Nähe am Semmering und bin spazieren gegangen und habe gedacht, scheiße, wie? Und ich habe diese Protokolle gekriegt und gelesen und habe gedacht, die sind so gut, die muss man irgendwie auf die Bühne bringen oder die muss man irgendwie verlesen. Und es gab schon einmal eine Verlesung von E-Mails vom Ernst Strasser. Die hat der Erwin Steinhauer verlesen. Ich kann mich erinnern, irgendwo am Donaukanal gab es mal so ein Event und dann habe ich gedacht, das ist super.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, das müssten wir eigentlich mit dem auch machen.
Ja.
Und dann habe ich den, ich glaube, ich habe den Schäuber angerufen.
Du hast den Schäuber angerufen?
Weil der hat einmal so eine Parody gemacht mit dem Watt-Chef Schumann und hat so Stimme verstellt und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste man das irgendwie so reenacten. Und dann habe ich gesagt, nein, wenn man jetzt den Ballvater auch noch kriegt, der war ja damals berühmter Ballvater,
ja.
Der war ja im Sinne ja praktisch nicht so wie jetzt, der war damals Erfahrung.
Ja, na klar.
Und
jetzt muss er Podcast machen mit irgendwelchen Ex-Journalisten.
Bevor er diesen schweren Unfall gehabt hat.
Der war am Gnade gefallenen.
Ja.
Und dann ist der Mauer dazu gekommen. Und dann haben sie das halt aufgeführt und das war großartig. Ich meine, wir haben, damals war ja Facebook noch ganz jung, 4 Jahre alt oder so. Und wir haben das auf Facebook als Veranstaltung gepostet und wollten eigentlich in einen kleinen Hörsaal. Weil nämlich der Kratzer, der mich, grüße gehen raus, der Kratzer hat sich nämlich angeschissen. Der hat nämlich gesagt, im Rabenhof machen wir das nicht.
Nein, das stimmt so nicht.
Das stimmt, ich bin Zeitzeuge.
Aber ich habe mit dem Thomas darüber gesprochen. Wir reden jetzt von Thomas Kratzer, dem Direktor des Rabenhof-Theaters. Respekt, mein Direktor, Bussi Bussi. Der Thomas hat sich rechtsfreundlich beraten lassen. Noch ein Kaffee.
Du bist ja, rechtsfreundlich beraten lassen.
Er hat sich rechtsfreundlich beraten lassen.
Danke, Julian.
Danke, Julian. Shoutout Julian, der die wunderschönen Videos macht.
Ja.
Julian, der die wunderschönen Fotos macht.
Ja. Der geht jetzt.
Der geht jetzt, weil braucht, Florian Klenk unersättlich, weil es einen zweiten Kaffee haben wollte und damit das Budget dieser Sendung sprengt.
Ja.
Und zwar nachhaltig und auf Monate.
Daher braucht diese Sendung Werbepartner. Also liebe WerbepartnerInnen und Werbepartner, wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen, vielleicht Kaffee,
Ist das Wichtigste. Nein, der Thomas Kratzer hat sich damals rechtsfreundlich beraten lassen und
wahrscheinlich vom Einetter, ne?
Also, nein, und ich zitiere jetzt, was er mir erzählt hat. Der hat gesagt, ihr seid ein bisschen deppert, ihr geht alle in den Häfen. Weil wir eine Unzahl an Gesetzen gebrochen haben.
Das stimmt ja überhaupt nicht.
Aber der eine, da ist drin gesessen, kann ich mich erinnern. Gell?
Ja, das stimmt natürlich nicht. Der Rechtsberater vom Kratzer hat natürlich den Kratzer um diesen großen Erfolg gebracht.
Aber war das nicht so, dass...
Nein, und ich habe dann, nachdem die Kunst sozusagen in die Hose geschissen hat, also die freien Bühnen dieser Stadt haben sich gefürchtet, dann habe ich den Heinz Mayer angerufen und habe gesagt...
muss man erklären, wer Heinz Mayer ist.
Der damalige Verfassungsexperte, damaliger Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät.
Und bekannt aus jeder ZIP ever.
Genau.
Ja.
Und habe gesagt, können wir eine Vorlesung machen? Weil es war ja eine Vorlesung.
Ja, war eine.
Aber, und dann habe ich gesagt, eine wissenschaftliche Vorlesung, weil dann haben wir nicht die Freiheit der Kunst, sondern die Freiheit der Wissenschaft.
Ja.
Dann hat er gesagt, okay, dann machen wir eine Vorlesung. Dann habe ich gesagt, naja, dann machen wir österreichisches Realverfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Falles des Krasser. Und er hat gesagt, gut, dann buche ich das ein in das Universitätssystem als Vorlesung.
Ach so, habt
ihr das gemacht? Und jetzt war noch das Problem, dass wir das ja übertragen wollten. Und da musst du jetzt verflucht aufpassen, du darfst mich nur jene Dinge übertragen. Also du darfst, wenn es massenmedial wird, nur das bringen, was Gegenstand einer parlamentarischen Erörterung war.
Und da hat uns die Frau Moser...
Genau, und da bin ich zuerst zur SPÖ gegangen, habe gesagt, wolltest du das nicht in einer Anfrage einbringen? Und habe gesagt, na, da kommt der Böckhacker von der Boer vor und aus dem Wien. Und dann bin ich zu den Grünen gegangen, zu Gabi Moser, und die hat dann...
die großartige
Legende. Die hat das dann als Anfrage eingebracht. Und in dem Moment, wo der Stempel drauf war, haben wir die Geschichte online gemacht und haben das am Abend gebracht. Und wir haben gedacht, da kommen halt 100 Leute oder so. Wen interessieren die Lesungen? Und dann haben sich auf Facebook 1000 Leute angemeldet, 2000, und die sind wirklich bis ins Jonas-Reindl gestanden. Kannst du dich noch erinnern? Mein Gott, damals.
Ja, das war sehr lustig.
So, danke. Und das war wirklich,
Woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist, dass ich zu einem außerordentlichen Universitätsprofessor der juridischen Fakultät der Universität Wien ernannt worden bin.
Und
ach, damit das eine geht überhaupt.
Ja. Und dann, also, bis jetzt ist noch niemand auf mich zugekommen und gesagt, das bist jetzt nicht mehr. Deswegen bin ich nach wie vor.
Und dann haben wir es zweimal gemacht sogar. Ne?
Wir haben es zweimal gemacht.
Und ich glaube, es war so ein bisschen die Geburtsstunde der Staatskünstler, oder?
Ja, das war das erste Mal, dass wir zu dritt in der Form zusammengearbeitet haben. Und dann haben wir gesagt, machen wir das doch weiter.
Das ist jetzt ein bisschen so eine Opi erzählt vom Krieg-Podcast, gell?
Ja, aber ich finde, du könntest
so wie früher, wenn ich ein Kind war, da hat man so Otto Schenk und Helmut Lohner erzählen. Und weißt du noch, früher, da haben wir das gemacht mit der Elfriede Ott, weißt du noch?
So es war Kira und ja, Karl in den Gängen des Burgtheaters. Wir haben alle gelitten. Und Kostüme haben wir keine, deswegen haben wir alle nackt gespielt. Ja.
Wie weit war der Schulweg? Erzählt's einmal. 40 Kilometer durch den Schnee jeden Tag?
Ja. Und zu Fuß war es noch weiter.
Na gut, das waren die Schnurren aus der Vergangenheit.
Nein, ich finde das doch schön. Mhm. Und du? Und ob da jetzt jemand zuhört oder nicht?
Der Grazer hört sicher zu.
Der hat jetzt Zeit.
Ja, der, wieso?
Naja, der hat ja nichts zu tun, oder?
Ist ja nicht mehr direkt, oder was?
Ja, der Grazer habe ich verstanden.
Ach so.
Nein, ich habe verstanden, der Grazer.
Der Grazer, okay.
Der Grazer muss hackeln jetzt, das erste Mal, wenn er
wirklich?
Egal, woran? Im Gefängnis ist Arbeitspflicht.
Aber er ist ja noch nicht eingerückt, oder?
Ja, aber bald. 4 Wochen.
Meinst du?
Mhm.
Oder weißt du schon?
Nein, der muss einrücken in 4 Wochen. 4 Wochen nach Zustellung des oberstgerichtlichen Urteils, das kommt jetzt dieser Tage. Heute ist der, was haben wir?
Genau, sagen wir mal 25.04., damit sich die Zuhörerinnen in 4 Wochen auskennen, wenn das
also
erscheint.
Heute ist Ende April, also 25.04. Ende April, das heißt irgendwann im April wird das Urteil zugestellt und dann sind es normalerweise 4 Wochen zum Haftantritt.
Okay.
Dann kommt er in die sogenannte Klassifizierung, das heißt, er muss einmal einrücken in einem landesgerichtlichen Gefangenenhaus, dann wird er klassifiziert, das dauert ein paar Wochen, dann entscheiden die, wo er hinkommt und normalerweise kommst du in die Nähe deines Wohnorts, damit ich deine Familie besuchen kann. Das heißt, es wird wahrscheinlich der Ziegelstadl. Und es ist wirklich Arsch. Weil der Ziegelstadl ist eines der schlimmsten Gefängnisse in dem Land. Da sitzen die wirklich zu sechst in der Zelle und so. Das ist nicht leibend.
Ich habe einmal eine Idee gehabt für die Staatskünstler und den Rahmenhof, seine lange Nacht der Skandale zu machen.
Ich wollte die lange Nacht der Scheinrechnung machen. Wollte nur Scheinrechnungen verlesen.
Ja, da hätten wir auch was zu tun. Na, und dann,
und denk weißt ich du, mehr.
Aus all den Skandalen und Skandälchen, die keinerlei rechtliche Konsequenzen gehabt haben, die aufgedeckt wurden, über die man berichtet hat, wo es vielleicht sogar Ermittlungen gegeben hat, die im Sand verlaufen sind oder wo sich dann herausgestellt hat, da ist kein Substrat da, oder es reicht nicht aus oder es gibt rechtliche Hürden, die man nicht nehmen kann, um das weiter zu verfolgen. Gibt es irgendeinen Fall, den du bearbeitet hast oder an dem du gearbeitet hast, wo du dir denkst, das hätte man besser machen können? Von welcher Seite auch immer. Ob das jetzt die Ermittlungen waren oder wie die Staatsanwaltschaft damit umgegangen ist. Gibt es irgendeinen Fall, wo du dir denkst, das magert mich heute noch, dass das nicht behandelt worden ist?
Na schon, die Ideenschmiede von Herbert Kickl. Das ist schon ein, weil das so unglaublich geschickt gemacht ist.
Inwieweit?
Naja, worum geht's? Ich mag jetzt nicht die ganze Ideenschmiede erzählen, weil sonst sitzen wir morgen noch da. Aber im Wesentlichen geht's darum, dass der Strache auf Ibiza gesagt hat, wenn wir die Parteien verdeckt finanzieren, dann muss das Geld am Rechnungshof vorbei an Agenturen fließen. Und die Agenturen geben das Geld sozusagen an die Partei.
Das Kickback.
Ist, ja, oder halt so eine Operation Ofenrohr. Ne? Du legst noch so ein Rohr, sozusagen, das geht nicht direkt durch den Kamin, sondern außenrum fließt das Geld. Also du musst nicht nur Kickbacks zahlen, sondern du kannst auch als private Firma einfach dem Verein was zahlen und der Verein schleust es durch. Das ist eigentlich Schleusen. Und weil die Parteileute dann Mitglieder des Vereins werden, zum Beispiel. Und der Strache hat das erzählt und dann hat man ganz viele Vereine überprüft und ist draufgekommen, dass tatsächlich die Nomatik ganz vielen Vereinen viel Geld gegeben hat und in diesen Vereinen zufälligerweise die FPÖler immer Aufträge gekriegt haben. Und die Ideenschmiede, die in Kärnten war, was war das eigentlich? Der Kickl hat vor 20 Jahren, als sich die Partei gespalten hat in BZÖ und FPÖ, kurz davor, ist der Kickl in Klagenfurt gesessen als Werber der Partei, gemeinsam mit seinem Freund Thomas Siller. Und sie sind beide dort gesessen und haben Parteiwerbung gemacht und haben eine Firma gegründet, die Dehnschmiede, die sehr gute Gewinne gemacht hat. Und das Lustige war aber, dass der Kickl nie wollte, dass er aufscheint in der Firma. Der wollte immer im Firmenbuch nicht aufscheinen und auch im Grundbuch nicht, weil 5 Jahre, nachdem sie die Firma gegründet haben, haben sie auch die Immobilie gekauft. Ihr wart einmal dort, glaube ich, in der St. Veiter Straße. Und der Kickl wollte nie als Eigentümer der Firma oder als Eigentümer der Immobilie in den öffentlichen Büchern aufscheinen. Erste Verdeckungshandlung. Und die zweite war, sie wollten auch nicht, dass die fetten Gewinne im Firmenbuch stehen. Also haben sie die Bilanzen nach unten frisiert. Nicht nach oben, sondern nach unten. Ja, wirklich. Sie haben sich, der Sila hat sich ein Boot gekauft in Kroatien. Ich habe mal Fotos von dem Boot gesehen, so ein Schumsen. Und die wollten nie, dass das sichtbar wird, weil die wahnsinnig viel Geld verdient haben mit Parteiwerbung. Das heißt, die Partei hat diese Agentur beauftragt, Werbung zu machen. Aber diese Agentur hat auch Aufträge vom Land Kärnten bekommen. Und da hat damals ein Whistleblower die Polizei informiert, dass es in einem Keller in Chiquita-Kartons 3 Verträge gibt. Im ersten Vertrag steht drinnen, dass der Kickl in Wirklichkeit Eigentümer, Miteigentümer der Ideenschmiede ist, aber der Herr Sila, sein Haberer, als Strohmann in der Öffentlichkeit fungiert.
Das haben die niedergeschrieben.
Das haben die niedergeschrieben in einem Treuhandvertrag. Ja, das darfst du auch, ist auch nicht strafbar. Und es steht auch im Treuhandvertrag, dass der Sila zur Hälfte die Immobilie im Namen des Kickl hält. Also wir beide kaufen unser Haus, aber im Grundbuch stehst nur du, weil ich will nicht, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass die halbe Hütte mir gehört. Und das Gleiche machen wir mit einer Firma. Und du musst aber im Innenverhältnis immer das tun, was ich dir sage.
Klar.
Genau. Und dann gab es einen Vertrag, wo drin steht, dass von allen Aufträgen das Land Kärnten der Ideenschmiede gibt, 20% an die FPÖ abzutreten seien. Also die haben das hineingeschrieben. Und dann hat man die befragt und dann hat man 2 so Mitarbeiter befragt und haben gesagt, stimmt es eigentlich, dass ihr Scheinrechnungen geschrieben habt an Land Kärnten, um da irgendwie Kickbacks für die FPÖ zu haben? Und die haben gesagt, jo, das haben wir gemacht. Sicher haben wir das gemacht. Aber Uhren fahre ich nicht. Dann haben die gesagt, ja, was, sie sagen jetzt das Zeug aus, sie können rausgehen und nochmal reingehen und das Beschuldigte aussagen, da müssen sie nicht die Wahrheit sagen, also habt ihr das gemacht? Ja, das haben wir gemacht, ja. Aber Uhren fahre ich nicht. Und dann haben sie gesagt, dann stimmt es, dass ihr das Geld zum Strache gebracht habt, im Koffer, so wie das in den Dings sind. Ja, das haben wir im Koffer ausgebracht, im Strache haben wir 50.000 ausgebracht. Also alles, was der erzählt hat, offensichtlich gestimmt. Und dieser Sila, der Tommy, der hat das dann alles zugegeben. Er hat gesagt, ja, wir haben die Landesverwaltung bestochen, damit die unser Geld geben, damit wir die Immobilie, das Büro, so hat er es gesagt, damit wir das Büro der Ideenschmiede finanzieren können. Die haben nämlich diese Hütte um 200.000 gekauft, haben sie renoviert, haben sie ausgebaut und haben sie dann über 1 Million Euro angeboten. Und die Hütte gehört zur Hälfte dem Kickl. Das heißt, mein Verdacht ist, diese Früchte aus diesen kriminellen Machenschaften sind in eine Immobilie geflossen, die zur Hälfte dem Herbert Kickl gehört und deren Verkaufserlös ihm dann auch zufließt. So. Und das hat man ihm im U-Ausschuss gefragt und hat gesagt, Herr Kickl, Sie sagen, Herr Kickl hat immer gesagt, ich habe diese Treuhandverträge gekündigt. Er hat aber nie gesagt, dass er die Beteiligungsverhältnisse gekündigt hat. Er hat immer nur gesagt, dass er die Treuhandschaft gekündigt hat. Aber er hat nie gesagt, dass er die Beteiligung gekündigt hat.
Das gehört ihm weiterhin.
Ich behaupte, es gehört ihm weiterhin. Und zum Haus hat er immer gesagt, das ist meine Privatsache, das geht euch nichts an. Und dann hat man ihm im U-Ausschuss gefragt, na, wie ist das jetzt mit dem Haus? Gehört das jetzt hinein? Und dann hat er gesagt, den Vertrag haben wir nie gelebt. Und das stimmt aber nicht, weil es steht in den Notariatsakten drinnen, dass er die Hälfte des Kaufpreises erlegt hat oder zur Verfügung gestellt hat.
Und damit ist das,
ich vermute, durch
zustande gekommen.
So, und deswegen wird gegen den Kickl ermittelt wegen falscher Zeugenaussage. Okay. Weil sie sagen, ah, das stimmt nicht, weil du bist Hälfte Eigentümer dieser Hütte und die Mehrerlöse, die müssen dir laut Treuhandvertrag zufließen. Und diese Treuhandverträge wurden auch nie gekündigt. Zumindest wurde das nie hinterlegt, weil weder die Notare noch die Finanzämter haben davon je erfahren. Und das Verfahren gegen Kickl ist damals eingestellt worden auf Weisung von Pilnacek. Und das ärgert mich bis heute. Weil in Wirklichkeit hätte man, also wenn das heute die WKStR untersuchen würde, hätte er natürlich sofort beim Kickl reingekracht und hätten sich das angeschaut.
Wahnsinn. Ja, heute ja, bei uns in der Dunkelkammer, Florian Klenk. Reden wir über das Geschäft mit der Liebe.
Na, okay, bitte.
Hast dich da, bist froh, dass du in dieses Wespennest hineingestochen hast?
Ich weiß nicht, es war ein bisschen grindig, oder?
Ja.
Ich meine, es war ja nicht Trash-TV, das war eigentlich nur so irgendwelche geschissenen, ja,
halt
Männer.
Zuhälterein, halt irgendwie.
Na, ich weiß nicht. Du checkst Frauen aus, die du vor die Kamera stellst, beleidigst sie, redest über ihre Geschlechtsteile, beschimpfst sie, filmst das, ohne dass die das wirklich mitkriegen und sagst, das ist irgendwie soziale Reportage.
Ja, aber halt wahnsinnig beliebt, ne? Hast du da wurscht, viel Shit gekriegt irgendwie von?
Nein, eigentlich nicht. Na? Im Gegenteil, eher sweet.
Zuspruch. Ja.
Ich bin jetzt irgendwie staatlich anerkannter Feminist, ne? Nein, ich fand es wirklich grindig. Ich weiß nicht, da geht es ja nicht um Meinungsfreiheit.
Aber was war da, entschuldige, noch ganz kurz, was war der Auslöser? Weil natürlich, also
auf Instagram habe ich es gesehen.
Eine Kritik, entschuldige, ja. war halt schon, dass man gesagt hat der Klenk jetzt zum ersten Mal einen Fernsehauftrag gerade, weil das rennt ja einfach seit 12 Staffeln. Okay, das heißt, du hast dir das zum ersten Mal angeschaut und hast gedacht,
ja, genau. Nein, es waren Snips. Es war tatsächlich das, was mich gestört hat. Ist ja nicht, dass die grauslich sind, sondern was mich gestört hat, ist, dass die da zwei thailändische möglicherweise Prostituierte oder dass die komplett besoffen waren und die mit dem Besoffenen vor laufender Kamera, die dann sexuell belästigt haben. Ich meine, lieber ATV, Puls 4 Konzern, die machen Awareness-Seminare für Männer, wie sich Männer richtig benehmen. Und wenn da, weiß ich nicht, wenn du irgendeinen Herrenwitz machst auf der Herrentoilette, wirst du sozusagen vor dieses Seminar zitiert, damit du dich ordentlich benimmst.
Die Doppelmoral.
Und dann machst du deine Kohle mit solchen Sendungen, es passt irgendwie nicht zusammen. Ja.
Du bist ja nicht nur Chefredakteur des Falter und schreibst regelmäßig, sondern du schreibst auch Bücher. Du bist mit dem Florian Schäuber gemeinsam auf der Bühne, mit dem schon heute erwähnten Herrn Doktor der Rechtsmedizin. Bist du auch unterwegs? Gibt es noch irgendetwas, was dir vorschwebt, was du vielleicht noch ausprobieren willst? Weil du bist ja wahnsinnig umtriebig. Ich finde das großartig.
Mal in einem Tatort mitspielen.
Also. Wie viel
haben sie mir mal angeboten. Ich konnte mal, ich hätte mal eine Leiche spielen sollen.
Na schau.
Aber es kam nicht dazu.
Wir haben schon eine Tatort-Leiche.
Ja, ich sollte eine Leiche spielen.
Okay.
Bei einem Journalisten, der ermordet wurde, hätte ich spielen sollen.
Von einem Rechtsanwalt?
Also wenn es einen Journalisten gibt, den ein paar Leute tot sehen würden wollen am liebsten.
Ich würde mir echt angeboten, eine Leiche.
Ich glaube,
das wäre total aufwendig.
Stehst hätte, du ganz
ich,
oben auf
ich glaub,
der
ich
Liste?
Ich glaube, ich hätte 4 oder 5 Drehtage als Leiche irgendwie.
Das war man darf man dann auch nichts anhaben.
Ja, total absurd.
So.
Ja, ganz absurd.
5 Tage?
Ja, in den Casting und dann hätte ich irgendwie schminken und eine Leiche hätte ich sein dürfen.
Ja.
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 Ist okay.
Aber sonst, also um auf die Frage anzuschließen, sonst irgendwelche...
Was ist denn Projekt? Vielleicht ist das fehlt vielleicht.
Nein, ich habe in einer Band gespielt. The Gothics hat die geheißen.
Dass du jetzt vielleicht deine Popularität und deine Öffentlichkeit vielleicht noch als Musiker.
Musik, genau.
Ja. Für Malerei. Fotografie.
Ja.
Bildhauerei.
Ich Fotos entwickelt in der Dunkelkammer.
Aha.
Nein, ich habe schon ein paar Ideen.
Okay.
Und die verrate ich
uns eine.
No.
Nein.
Gibt es vielleicht irgendetwas, woran du arbeitest? Gibt es vielleicht irgendetwas, woran du arbeitest, womit wir, ich weiß schon, du wirst nicht drüber reden dürfen und können, aber irgendein Skandal, der demnächst explodieren wird, glaubst du, weißt du, ja?
Ich arbeite nicht dran, aber ein Kollege.
Okay. Kann man in nur die Richtung, kann man gar nicht sagen.
Ein Bezirksvorsteher?
Okay. Aber es kommt wieder was. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Österreich.
Es kommen jetzt, glaube ich, irgendwann müssen auch bald die Fellner-Chats kommen. Die wurden ja ausgewertet oder beschlagnahmt. Ich weiß nicht, ob sie schon fertig ausgewertet sind. Auf das freue ich mich jetzt schon. Das wird, glaube ich, lustig. Das müssen 10.000 Seiten sein. Auf das freue ich mich schon ein bisschen. Da einmal ins Handy von Wolfgang Fellner schauen.
Boah, bin ich froh, dass ich mit dem nie chattet habe.
Etwas, was ich schon sehr lange fragen wollte.
Hast du mit Wolfgang Fellner gechattet?
Nein. Gibt es da Chats?
Nein.
Oder Fotos
Nein.
oder sowas?
Ich habe mit Wolfgang Fellner weder persönlich noch elektronischen Kontakt gehabt. Und ich bin dem Schicksal sehr dankbar dafür. Etwas, was ich dich schon länger fragen wollte. Du beschäftigst dich ja größtenteils mit echt grauslichen Sachen. Also das ist ja teilweise ja...
Findest
du? Ja, ich schon. Also wenn man das alles weiß, vom Eurofighter angefangen, über diese ganze Buwok, diese ganzen Geschichten, dauert es dich nicht langsam, immer nur diese Skandale, diese...
Na, ich bin ja gar nicht so nur auf Skandalen. Also tatsächlich die Geschichte zum Beispiel mit dem Bachler, das war ja wirklich ein Buch über Österreich.
Das war sehr positiv, nicht?
Naja,
hat sich das sowas wie eine Freundschaft entwickelt?
Ja, wir sind Freunde nach wie vor. Also wir rufen uns regelmäßig an. Jetzt möchte ich ihn eh wieder mal besuchen gehen. Also das war zum Beispiel eine Geschichte, die mich wirklich insofern gefreut hat, weil man in eine ganz andere Gesellschaftsschicht nicht nur journalistisch hineingewirkt hat. Also wenn mich irgendwer anredet auf der Straße, dann wegen dem Bauer und dem Bobo.
Mhm.
Sondern weil du wirklich die klassische Sozialreportage, also das Buch ist eine Reportage, ist ein aussterbendes Genre, dass man eine Reportage auf 200 Seiten aufschreibt und über einen Bauern und über die Produktionsbedingungen und über die Raiffeisen und über das Leben dort und über das Leben am Land ein Buch schreibt, das kein Heimatroman ist und auch kein, eben auch keine ATV-Arschloch-Doku, wo du irgendwie die kleinen Leute, was mich ja stört an der Sozialreportage ist, dass in Österreich von den Privaten, und das sind die Privatsender natürlich wirklich hauptschuldig, die Sozialreportage eigentlich eine Herabwürdigungsreportage wurde.
Wir kommen vom Thema ab.
Nein, aber ich würde sagen, und das hat mir so Spaß gemacht, und das ist ja nicht skandalbeschreibend, sondern die klassische Aufgabe des Reporters, der Gesellschaft, was über die Gesellschaft zu erzählen. Und beim Reiter, dieses Buch mit dem Gerichtsmediziner, jetzt kann man sagen, grausliche Leichen, das ist ja eigentlich ein Buch geworden über die Aufklärung in Österreich, erzählt über einen Mediziner, der sozusagen eine Disziplin betreibt, die von Maria Theresia begonnen wurde, anhand des Toten, dem Lebenden was über das Leben zu erzählen. Und Medizin nicht als Voodoo und auch die Rechtsfindung nicht als etwas von den Göttern gegebenes, sondern akribische Wahrheitssuche anhand eines Toten und anhand des Toten zu rekonstruieren, wie die letzten Minuten in seinem Leben waren, das ist auch nicht Skandal, sondern es ist eigentlich was ganz Schönes. Also eigentlich sind es, ich schreibe nur Bücher über Menschen, die Christian heißen, Christian Reiter, Christian Bachler, zwei Leute, Christian die mir Bachler wirklich was über Österreich erzählt haben.
Bei Christian Bachler hast du ja ein bisschen mehr getan, als nur eine Reportage zu machen. Du hast ihm ja eigentlich finanziell den Arsch gerettet.
Naja.
Der hat ja große Probleme gehabt, nicht?
Der Christian Bachler hat versucht, aus einer Schuldenfalle zu entkommen, in die ganz viele österreichische Bauern stecken, nämlich immer mehr Kredite aufnehmen, damit du immer mehr produzierst, weil die Preise insgesamt sinken und daher musst du sozusagen über die Masse Geld verdienen. Und das Konzept geht halt in dem Moment nicht auf, wenn du krank wirst oder wenn der Milchpreis fällt oder wenn deine Frau oder deine Familie versagt. Und dadurch hat er unglaubliche Schulden gehabt und hat das aber nicht erzählt. Also wir haben uns ja eigentlich kennengelernt über eine ganz andere Geschichte, über ein Kuhurteil.
Ja, ja.
Und er hat mir das aber nicht erzählt und mir hat das ein Nachbar erzählt. Mich hat ein Nachbar angerufen und gesagt, der Christian hängt sich auf, wenn wir jetzt nicht was tun. Und sein Hof wird versteigert und es gab schon einen Versteigerungstermin. Es gab schon die Unterlagen bei Gericht, wo du gesehen hast, durchfotografiert sein Hof. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich bei der Raiffeisen das erste Mal was gemacht, was man eigentlich nicht tun soll als Journalist, nämlich in die Aktivistenrolle schlüpfen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich ihm helfen und habe bei der Raiffeisen angerufen, verschiedene Kontakte. Ich habe gesagt, kann man dem nicht irgendwie helfen? Kann man nicht irgendeinen Zahlungsplan entwickeln? Muss man den echt versteigern? Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, Crowdfunding? Und die waren beinhart. Die Reifersen waren beinhart. Die haben keinen Cent erlassen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Bachler, jetzt müssen wir da irgendwie helfen. Machen wir ein Crowdfunding. Das wäre aber steuerrechtlich schwierig. Dann habe ich gesagt, wir machen eine Spendenaktion. Und das Lustige war, dass der Gabalier mitgemacht hat. Weil der Gabalier hat mich auch mal beschimpft. Der Bachler hat mich ja ursprünglich beschimpft im Netz. Und der Gabalier hat mich auch beschimpft.
Ja, mich auch. Ich glaube, dich vielleicht auch einmal.
Nein.
Ja.
Hat mich als Ochs bezeichnet und ich fehle ihm in der Weihnachtskrippe. Und dann habe ich gedacht, gut, Gabalier, ich habe seine Handynummer gehabt. Dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, wir machen eine Spendenaktion für den Bachler und du besingst immer diese Bauern und die heile Welt und die Heimat und das Steirerland und bist selber Steirer. Jetzt könntest du uns ein bisschen helfen und ein Video aufnehmen. Er war ein bisschen verdattert, weil ich habe wirklich angerufen mit den Worten, hier spricht der Ochs. Und dann hat er wirklich ein Video aufgenommen. Und das Lustige beim Gabalier ist ja, dass der, wenn du mit dem normal telefonierst, relativ geerdeter Typ ist. Und der ist auf einmal hat er an dem connected. Ja? Das fand ich interessant.
Hm. Das heißt, er hat geholfen, das zu verbreiten.
Der hat geholfen. Und Das hat sicher auch nochmal 200.000 Euro dazu gemacht zu den 400.000.
Ja, Crowdfunding.
Ich finde das interessant, ja, diese Geschichte, weil alle, die wir als böse framen oder als, weiß nicht, Gabalier ist halt, weißt du, ist halt ein klassisches Feindbild der Linken. Wenn du mit denen irgendwie auf einmal auf einer anderen Ebene kommunizierst, auch der Bachler hat mich ja ursprünglich eher verspottet, ja, und lächerlich gemacht. Und ich finde ja, die Aufgabe von uns Journalisten ist ja, mit diesen Leuten in irgendeiner Weise in ein Gespräch zu finden. Und insofern sehe ich mich ja nicht nur als die Skandalaufdecker, Figur, sondern eigentlich wirklich als ein Reporter, den das interessiert. Also mich interessiert es, da hineinzuschauen und dann wirklich zu wissen, wie diese Familie Bachler lebt.
Und es wird auch immer unmoderner, kommt man vor, das Gespräch zu suchen, weil oft sagt man, wenn die Haltung nicht auf derselben Welle ist, sucht man das Gespräch gar nicht, sondern verteufelt gleich oder sagt...
Ich glaube, es hat zwei Gründe. Einerseits, weil wir durch die Social Media natürlich gelernt haben, nur mehr affirmative, also wir wollen ja nur mehr geliked werden und wehe, du wechselst sozusagen nicht einmal der Seitenwechsel, sondern du versuchst eine andere Perspektive nur mal zu verstehen, bist ja schon, gibst den Rechten eine Bühne, du bist...
Richtig.
Und, so. Und das Zweite ist, dass wir es in den Journalistenschulen nicht mehr lernen, weil wir uns irrsinnig viel mit Datenmanagement und KI und ich weiß nicht, was wir alles lernen, aber wir lernen zum Beispiel nicht, jemanden anzurufen. Ganz blöd. Das ist das Wichtigste. Wie rufe ich wen an? Und, oder wie gehe ich an jemanden heran und sage, keine Ahnung, deine Frau ist gestorben und ich würde gerne ergründen, ob das ein Staatsskandal ist. So, wie komme ich mit der Person ins Gespräch? Das musst du lernen. Das ist ein Skill. Nämlich nicht wie ein Witwenschüttler in die Tür reinzufallen oder irgendjemanden zu überrumpeln. Und das lernt man leider nimmer auf der FH. Dafür können wir jetzt nicht gute Daten, das ist auch wichtig. Ich sage ja nicht, dass das nicht wichtig ist. Aber das klassische Skill, ein Gespräch zu beginnen, jemanden zuzuhören, Leute zu finden, mit denen du redest, das Reden. Und ich glaube, die Zukunft des Journalismus, also wir, wenn man, glaube ich, in 20.000 Jahren auf uns zurückblickt, wird man ja entdecken, dass jetzt die Schrift sterben wird, weil wir ja mehr reden werden, also auch in den Medien. Ich glaube, die Zukunft des Mediums liegt im Gespräch, weil Schrift die KI produzieren kann und es wird fad werden, glaube ich. Okay. Man wird weniger lesen, man wird mehr hören. Und wir können die Schrift überwinden. Wir können uns auf einmal wieder zuhören. Viele moderne Medien erzählen dir die Geschichten. Und ich glaube, dass wir, zuerst haben uns ja in der Höhle auch die Geschichten erzählt, dann kam die Schrift, dann konnten wir endlich sozusagen in die übernächste Höhle kriegen, um dort irgendwie die Frauen zu kriegen oder was auch immer, die Macht über die übernächste Höhle. Und jetzt können wir auch das Gespräch übertragen. Ganz einfach.
Was bei mir jetzt hängen geblieben ist, ist, dass Florian Klenk ein besserlicher Optimist ist. Er glaubt, die Menschheit existiert in 20.000 Jahren. Das ist,
nein, weniger.
Ich gebe uns 7, aber schauen wir, wer recht
hat. Ich glaube schon, dass wir uns dezimieren, aber es wird irgendwo schon noch zu Rest, also ich glaube nicht, dass wir komplett aussterben.
Restpopulation.
Aber so Restpopulation. Ne?
Ja,
so
wie und heute um die Welt halt machen wir sowieso keine Sorgen.
So wie heute halt irgendwie der Quastenflosser oder so. Ne? Also es gibt dann schon noch Menschen, die halt irgendwo leben. Ja. Vielleicht auch sehr zivilisiert und so, und andere gibt es halt dann immer.
Ein schönes Schlusswort.
Ja.
Florian Klenk, der Quastenflosser des Journalismus.
Und der beste Journalist.
So deppert.
Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Wunderbar.
Großartig. Ja.
Missing Link.